Gottes Segen. Ja, damit wir nicht ganz so doof dastehen nächstes Jahr, falls Sie das nochmal machen, dachte ich, wir gucken nochmal in die Bibel. Was haltet ihr davon? So, Gottesdienst heißt auch Wort Gottes miteinander anschauen. Und ich habe uns eine Präsentation mitgebracht. Und der Titel der Predigt heißt wirklich, ich habe heute einen englischen Satz gewählt, One Thumb Up, ein Daumen hoch. Wenn du schon länger mit uns in der Gemeinde unterwegs bist, dann hast du auch die freud- und leidvolle Erfahrung gemacht der vielen Bilder, die der Bernd mit uns gemacht hat, und wo es dann immer hieß, und jetzt ein Daumenbild. Wer kennt das noch mit dem Daumenbild? Komm, outet euch mal. Genau. Facebook ist viel später entstanden. Wir haben uns das geklaut. Und jeder kennt heute... Ups. Halt, das war zu schnell. No? Okay, dann ist der Punkt 1 einfach jetzt da drauf. One thumb up, mein erster Punkt von 3 heißt, für wessen Lob lebst du? Vielleicht hast du dir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Und eigentlich haben die vielen Menschen hier auf der Bühne mir schon einen Teil der Predigt geklaut, was nicht schlimm ist. Wichtig ist ja nur, dass man aus dem Gottesdienst das mitnimmt, was Gott einem sagen wollte. Und wenn man so ein Ereignis feiert wie heute, vielleicht geht's dir, ich duz dich, auch wenn ich dich nicht persönlich kenne, Ikea duzt dich, Facebook duzt dich, ich duz dich für die Zeit der Predigt. Wenn ich da vorne stehe und wir verabschieden uns und wir kennen uns nicht persönlich, bin ich auch beim Sie nur so vorweggeschickt. Man denkt vielleicht zurück, als man selber 14, 15 war, wie war das? Ich bin auch in einer anderen Kirche groß geworden, bin als Baby getauft worden. Also man hat es mir erzählt, ich habe keine lebende Erinnerungsfetzen davon übrig. Bin mit 14 konfirmiert worden, aber ich habe Gott nicht gekannt. So, wenn wir dieses Leben abschließen, interessiert da oben oder vor Gott am letzten Tag keinen, ob du Mitglied hier bei uns warst, ob du die Jugendbibelschule gemacht hast. Es interessiert keinen, ob du katholisch, evangelisch, methodistisch, baptistisch, ausgetreten oder was auch immer du warst. Es interessiert nur die eine Frage. Das ist, was die Bibel sagt. Hast du Jesus Christus dein Leben gegeben? Das ist alles, was interessiert. Kirche rettet dich nicht, Freikirche rettet dich nicht, viel Geld spenden rettet dich nicht. Fromm Aussehen rettet dich nicht, deine Krawatte rettet dich nicht. Alles, was dich rettet, ist der Glaube an Jesus Christus. Und wenn wir uns die Frage stellen, für wessen Lob lebst du? Ich habe ein paar Unterfragen mir notiert und ich wünsche mir einfach, dass ihr das so ein bisschen sacken lasst, wenn ich diese Fragen jetzt vorlese. Wen versuchst du zu beeindrucken? Wessen Meinung ist dir wichtig? Wenn du in der Schule ein Referat hältst für die Jungen unter uns, von wem hoffst du besonders, dass es ihm gefällt? Oder wäre es dir unangenehm, wenn er sagt, es war scheiße? Wessen Meinung ist dir besonders wichtig? Wer kann dich am ehesten verunsichern? Wer füllt deinen inneren Tank? Wofür schämst du dich an dir selbst? Wenn du dir Sorgen machst, was jemand von dir hält, wer ist das? Gibt es eine bestimmte Person, eine Einzelperson oder eine Gruppe? Menschen, die bestimmte Qualifikationen haben? Für mich waren das häufig Menschen mit einem Doktortitel, mit einer bestimmten akademischen Laufbahn, die ich nicht hatte. Intellektualität hat mich beeindruckt und ich habe mich dann gefragt, was denkt der von mir? So, mit Gottes Hilfe können wir frei werden von diesen inneren Gefängnissen. Nach wessen Normen richtest du dich? Das ist ja auch eine spannende Frage. Hast du, wie Jesus, die Geschichte erzählt uns die Bibel, er war seinen Eltern untertan. Ab 12 aufwärts. Ich weiß nicht, ihr lieben Eltern, ob ihr das alle so unterschreiben könnt von euren Kindern von 12 bis sie das Haus verließen oder verlassen werden. Die waren euch untertan. Jesus hat sich nach den Normen Gottes und nach den Werten seiner Eltern gerichtet. Vielleicht ist es aber die Clique, die Gruppe, die Gang oder wer auch immer, auf den du hörst und du wendest dich von allem ab, was du zu Hause gehört hast. Und deren Normen sind plötzlich wichtig. Wem gehorchst du? Wo erhoffst du dir am ehesten Anerkennung? Welchen oder wessen moralischen Kodex befolgst du? In der Bibel der Satanisten steht, tu, was du willst. Sei dir selbst dein eigenes Gesetz, Anarchie. Viele Begriffe gibt es dafür, Rebellion gegen Gott. Und viele Menschen, die das tun, die gegen Autorität, und Gott ist die letzte Autorität, rebellieren, tun Dinge, die sich um sich selbst zu schaden. Das Rauchen kam vorhin vor. Heute haben wir diese hässlichen Bilder, wenn du an der Kasse stehst mit deinem Kind, ist schon manchmal ziemlich gruselig, ne? Die Bilder, die wir früher im Biologieunterricht nur in der Schule bekommen haben, von Lungenkrebs und sonst was. Man hält uns vor Augen, was passiert, wenn wir das eine tun. Aber wir haben trotzdem nicht immer Bock, uns nach dem zu richten, was gut für uns ist. Warum ist das so? Wo steckt dieser Knoten und wer kann ihn auflösen? Bei Alkohol haben wir das heute noch nicht. Die WHO kann veröffentlichen, was sie will. Wir haben die Bilder noch nicht auf den Flaschen von Brustkrebs, Magenkrebs und den Löchern im Gehirn. Wo ist dieser Konflikt? Für wen leben wir? Und warum tun wir das? Wem glauben wir? Wem vertrauen wir? Und was hat unsere Lebensgeschichte damit zu tun? Alle Menschen haben ein tiefes Bedürfnis, bedeutsam zu sein. Und das ist nicht falsch. Das ist total in Ordnung. Jesus hat den Jüngern, als sie sich die Frage gestellt haben, wer ist denn der Größte, wer ist denn der King hier in der Gruppe, sie gar nicht so sehr geschimpft, sondern er hat ihnen eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, einen Weg gezeigt, wie sie die Größten werden können. Jesus Christus sagte, wenn du groß sein willst, kein Problem, sei aller Diener, sei wie ich, sei der, der den anderen die Füße wäscht, der auf das Wohl von anderen bedacht ist und nicht nur ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns vier. Wenn wir was posten in Instagram, Facebook oder was gibt's noch, wenn wir Snapchatten oder keine Ahnung, wo du überall rumturnst, was ist dir wichtig? Wie viel Herzchen, Daumen hoch brauchst du? Macht es dir ein schlechtes Gefühl, wenn keiner nach 3 Minuten deinen Post gesehen hat? Wen bewunderst du? Wo sagst du ganz leise in dir drin, ich will so sein wie? Oder vielleicht auch, auf keinen Fall werde ich so sein wie? Ja. Ein Bibelvers, stehen einige drauf. Jeremia 17 habe ich als erstes notiert. So spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist, seine Wurzeln sind tief und tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Ich muss an den Bibelvers denken, den Daniel uns vorgelesen hat aus dem Psalm, dass Gott mit ihm ist, wenn es mal hart ist, wenn es schwer ist. Und die Leute, die heute deine Fans sind, können morgen dein Feind sein. Wenn du schon ein paar Jahre auf diesem Planeten rumläufst, hast du das vielleicht auch bereits erlebt, wie schnell menschliche Gunst sich wandelt und in mancher Ehe wurde aus Liebe Hass und manche Freundschaft ging den Bach runter. Aber es ist nicht die Unbeständigkeit menschlicher Liebe allein oder die Angst vor Enttäuschung, die uns zu Gott treiben sollte, sondern das tiefe Wissen, dass es in jedem Menschen einen Platz gibt, hier innen drin, in seinem Inneren, der nur für einen reserviert ist und wo auch nur einer gut reinpasst und auch nur einer da ist, der all die Bedürfnisse stillen kann nach Bestätigung. Wenn ihr Eltern seid, Mütter wie ich, Väter, dann habt ihr wahrscheinlich versucht, eure Aufgabe gut zu erfüllen. und eure Kinder gut zu erziehen, in Liebe zu erziehen, in die Grenzen zu setzen, von deren Wert ihr überzeugt wart. Und doch, wenn ich euch fragen würde unter vier Augen, würdest du sagen, du hast keinen Fehler gemacht? Wahrscheinlich nicht. Also ich hoffe, dass du so viel selbstkritikfähig bist, dass du sagst, klar habe ich Fehler gemacht. Ich habe es manchmal versaut, versaubeutelt. Ich habe meinem Kind wehgetan. Ich war ungerecht. Ich war ungeduldig. Ich war genervt. Ich hatte keine Zeit. Ich habe nicht zugehört. Ich habe es nicht gerafft, was wichtig war. Aber es gibt einen, der uns übertrifft in seiner Liebe und in seiner Aufmerksamkeit, und das ist Gott. Gott, der uns geschaffen hat, und Gott, vor dem wir am Ende der Zeit einmal stehen. Mein zweiter Punkt, mein zweiter Gedanke ist, wem musst du was beweisen? Das sind so die verbisseneren und vielleicht auch offensichtlicheren Punkte. Vielleicht ist dir zu Frage 1 nicht spontan was eingefallen, aber wer den Mut zur Selbstreflexion nicht scheut, kann die Frage ja mitnehmen. Es gibt ein Handout, da stehen so ein paar meiner Gedanken und Bibelverse drauf. Wem musst du was beweisen? Auch hier ein paar Unterfragen, damit ihr vielleicht versteht, was ich meine. Wessen Ablehnung hat dich bis heute am meisten verletzt? Vielleicht die Worte deines Vaters, die dich fertig gemacht haben. Die negativ, die zutiefst verletzend waren. Vielleicht der Lehrer, der dich vor der Klasse fertig gemacht hat. Vielleicht die anderen Schüler, die dich gemobbt haben. Oder der Chef, der dich rausgeschmissen hat. Wessen Ablehnung hat dich am meisten verletzt? Wer hat sich gegen dich gewendet und es bohrt immer noch in dir? Wer hat den größten Schmerz in dir ausgelöst? Wer hat dich im Stich gelassen, als du ihn am dringendsten gebraucht hättest? Mit wem willst du nicht mehr gesehen werden? Wer macht dich wütend? Von wem hast du dich distanziert? Durch Äußerlichkeiten? Ablehnung von Interessen, Dingen? Vielleicht ist die Person Fußballfan und Fußball ist das Letzte, wofür du dich jetzt interessierst. Vielleicht ist die Person, keine Ahnung, füll die Lücke mit deinen Gedanken. Und Pünktchen ist dann das Letzte, wofür du dich öffnest. Sie liest gerne Bücher, interessiert mich nicht. Welche inneren Schwüre hast du geleistet, die können so heißen wie, ich werde niemals wie meine Mutter, das wird mir nie passieren, auf keinen Fall werde ich das machen. Das Dumme ist, die Person, die wir verurteilen, wir werden wie sie, weil die Bibel sagt, wir richten unseren Fokus auf sie. Und ich denke an viele Beispiele, die uns in 30 Jahren Gemeindegeschichte begegnet sind, an Menschenleben, die wir teilen durften, Geschichten hinter den Kulissen. Da ist der junge Mann, der erlebt hat, wie sein Vater die Mutter regelmäßig verprügelt hat. Und was hat er sich gesagt? Natürlich verständlich. Ich werde niemals wie mein Alter. Und er ist immer noch eher der Typ Mann, den wir Frauen vielleicht Softie nennen würden. So ein ganz weicher. So ein, allein in seiner Bewegung schon so. Ja, wie Otto Walkes oder, wisst ihr, was ich meine? So wie so ein Flöckchen, was rumschwebt. Also nicht so, nicht das mit dem festen Händedruck da. Er hatte ein anderes Auftreten. Und dann kam der Tag, wo er seine Frau eine gescheuert hat, weil sie ihn so genervt hat. Das, was er nie wollte. Und er hat sich selbst dahin getrieben. An wem willst du dich rächen? Wenn du hörst, dass Person X was Negatives passiert ist, freust du dich? Wer ist die Person und was verbindet dich mit ihr? Wem musst du was beweisen? Wer hat dein Vertrauen missbraucht? In den Seligpreisungen, in der Bergpredigt hat Jesus viele Sachen gesagt. Einen Vers möchte ich uns zitieren. Glückselig sind die Trauernden, das steht in Matthäus 5, Vers 4, denn sie sollen getröstet werden. Wenn du Schmerz erlebt hast, Verlust, Ablehnung, man hat dir Unrecht getan, Dinge sind passiert, die nicht hätten passieren sollen in deiner Familie, in deinem Leben, in deinem Umfeld, von Menschen, die dir wichtig waren, dann trauere darüber und tu es mit Gott zusammen. Der beste Therapeut, der beste Psychiater, Psychologe und whatever es noch gibt, Jana, ist Gott selbst. Was brauchen wir? Wir brauchen Ehrlichkeit. Manchmal brauchen wir auch andere Menschen, die uns bei der Hand nehmen, uns helfen, da drauf zu gucken. Und dann gehen wir gemeinsam zu dem, der uns wirklich in der Tiefe heilen kann. Und dann bist du vielleicht endlich angekommen an dem, was mein dritter Punkt gleich ist, der Ort der Ruhe. Sodass du sagen kannst, ich habe nichts zu verlieren und ich muss niemanden beeindrucken. Jesus Christus bietet sich an und er sagt, wenn du auf mich hörst, geht's dir gut. Ich lese nicht den ganzen Text, wir kennen die Geschichte. Der eine Mensch baut sein Haus auf Sand und der andere auf Stein. Wenn wir in den Nachrichten manchmal diese Infos kriegen, dass in Amerika wieder irgendein Orkan, Hurrikan und wie die Teile auch alle heißen, rumkommt, dann unterhalten wir uns oft darüber, dass die so eine ganz andere Bauweise haben mit ihren Häusern. Also manchmal, wir haben einmal Urlaub gemacht als Familie in Amerika vor 4 Jahren. Und das Ferienhaus auch. Also es ist irgendwie alles, es ist nicht so stabil. Es ist alles irgendwie, die Wände sind so dünn und du denkst, eigentlich müssen die doch noch mehr Beton verarbeiten als wir und die Steine. Und ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nur, dass es diesen Unterschied gibt. Wenn wir doch wissen, dass sie kommen, die Stürme, wenn wir nicht so ignorant oder blauäugig mehr sind, zu merken, das Leben ist nicht fair. Es passiert nicht immer nur das schöne, eitel Sonnenschein. Es gibt sie, die harten Tage, die Nachrichten, die keiner haben will und die Situationen, die uns in Bedrängnis bringen. Wie wär's, wenn wir uns an den wenden, der sie alle kennt? Jesus Christus ist mehr abgelehnt worden als irgendein Mensch auf dieser Welt. Und als er am Kreuz elendig verreckt ist, lass es mich so drastisch sagen, hat er seinen Mördern vergeben. Ihr sitzt alle hier, das heißt, ihr wurdet nicht ermordet. Vielleicht hat es jemand versucht, auch das ist möglich. Hast du denen vergeben? Hast du der Person vergeben, die versucht hat, dein Leben zu ruinieren? Jesus Christus hat das getan. Sein Herz ist frei und dein Herz kann frei sein und dein Leben kann an Stabilität hier innen drin gewinnen. Und so kann der Sturm toben, wenn du ihn hast als deinen Anker und es haut dich nicht um. Das heißt nicht, dass wir nicht mal heulen und dass es mal schwer ist, aber wir bleiben stehen, wir überleben das und wir gehen gestärkt auch aus der Krise hervor mit Gott zusammen. Der Ort der Ruhe. Da habe ich ein paar Fragen weniger. Ich glaube, da fällt es uns auch leichter, uns den vorzustellen. Wo bist du wirklich sicher? Als ich so am Ende meiner schulischen Laufbahn war, haben meine Eltern mir gesagt, Kind, such dir einen sicheren Job. Hat das Kind gemacht. Ist Beamtin geworden auf Lebenszeit. Ist das der sicherste Job der Welt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn vor 6 Jahren wieder abgegeben, weil ich glaube, dass Gott mich da nicht auf Dauer haben will, auf dem Bauamt, Sozialamt oder Leuten Waffenscheine zu erteilen oder auf dem Jugendamt zu sitzen. Es war spannend, man lernt auch dort viel über Menschen, aber ich wusste, meine Berufung ist eine andere. Und Sicherheit definiert sich für mich heute so, der sicherste Ort ist der, an dem Gott mich haben will. Welcher Stempel da drauf ist, spielt keine Rolle. Und wenn du Beamter, Beamtin bist, ich preise den Herrn dafür. Mach deinen Job gut. Lass die Vorurteile, alle Lügen gestraft sein, gell, Melanie? Und mit wessen Hilfe rechnest du, wenn wir an den Ort der Ruhe denken? Wem vertraust du wirklich? Wer sagt dir, wer du bist? Wer sitzt hier drinnen auf deinem inneren Thron? Gemacht ist der Platz für Gott. Die intimste Beziehung, die ein Mensch haben sollte und die beglückendste, die es geben kann, ist die Beziehung zu Gott selbst. Drumherum, im nächsten Kreis, kommt die Beziehung zum Ehepartner für die Verheirateten oder zu einem guten Freund, einer guten Freundin. Dann kommen andere Menschen. Und wenn du heiratest, muss der Freund mit dem Ehepartner tauschen, so nebenbei. Ne? Dann muss der Ehepartner in den innersten Kreis hinein. Die Bibel sagt, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist einer meiner Lieblingsbibelverse. Weil ich kann mir nichts Begeisternderes vorstellen, als mit Gott nah zusammen zu sein. Manchmal spüre ich ihn körperlich, nicht immer. Ich erlebe ihn, ich höre, wie er Dinge in meinen Gedanken zu mir sagt. Ich lese die Bibel und ich merke, er meint ganz persönlich mich. Es gibt nichts Bewegenderes als das. Reines Herz, ein reines Herz ist voll, frei von Groll, nicht voll, frei von Groll, Bitterkeit, inneren Schwüren, gedanklichen Festungen. Ein reines Herz hat allen Menschen vergeben. Vergebung heißt nicht, ich heiße gut, was getan wurde. Vergebung heißt auch nicht, ich erstatte keine Anzeige oder was auch immer da dranhängen kann. Vergebung heißt, ich verzichte auf mein persönliches Recht auf Rache und überlasse diese Sache Gott. Ein reines Herz weiß, ich bin von Gott geliebt. Und wenn er mir sagt, ich liebe dich, ist es nicht schlimm, wenn meine Eltern mir das nie gesagt haben. Oder mein Partner das vielleicht gerade nicht so gut rüberbringt. In vielen Fällen ist es der Vater in der Kindheit, in der Jugend, von dem wir Bestätigung erwarten. Das ist Teil unseres natürlichen Prozesses. Und nicht jeder hat sie bekommen. Aber sie macht einen Unterschied. Zu dem Unterschied lese ich euch eine Geschichte und dann komme ich auch schon zum Schluss. Eine Geschichte aus diesem Buch, ist kein christliches Buch. Ich weiß nicht, wer Steve Bidulph kennt, das ist ein Psychologe aus Australien. Das Buch gibt es noch. Ich habe mich schon gefragt, ob es verboten ist, weil er darin Dinge schreibt, die politisch nicht mehr korrekt sind. Zu sagen, Mädchen sind anders als Jungs und es gibt da auch Tendenzen, die man schon grundsätzlich so sieht. Und gleichgültig, ob du deinem Jungen Waffen verbietest, sie werden kämpfen. Also habe das zweimal erlebt und andere Eltern, mit denen ich spreche, die kämpfen. Die nehmen sich den Stock, den Kochlöffel, keine Ahnung, was sie kriegen. Und sie, da ist dieses, ich kämpfe für eine Sache, die etwas wert ist, im Mann drin. Und das ist super, wenn es in die richtige Richtung läuft, natürlich. Und beim Mädchen gibt es diese andere Tendenz, dieses meistens mehr beziehungsorientierte. Ich war auch Sheriff in der Grundschule und hatte die Pistole. Also versteht mich recht, ja. Darf man das noch sagen? Ich denke, man darf das. Und Steve Bidulph hat einige Ansichten in seinem Buch, die ich sehr, sehr spannend und lesenswert finde. Und die Geschichte, die ich euch vorlese, ist eben aus seinem Buch. Das heißt, Jungen, wie sie glücklich heranwachsen. Für mich als Frau ist der Mann ein Mysterium. Auch nach 29 Jahren Ehe ist er das immer noch. Tickt völlig anders als ich. Und das ist so herrlich und wunderschön und konfliktreich und abenteuerlich. Und alles andere wäre doch langweilig. Okay, die Geschichte. Das könnte gefährlich werden, dachte ich bei mir. Das hier ist Los Angeles Anfang Juni 1992. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Ganz alleine mit einem schweren Koffer im Schlepptau war ich östlich der Lincoln Avenue auf dem Washington Boulevard unterwegs. Kein Taxi, weit und breit und alle Telefone außer Betrieb. Ihr über 40-Jährigen, erinnert ihr euch, das war die Zeit, vor das Handy kam. Die Chance, mein Flugzeug noch zu erreichen, sank gegen null. Deshalb beschloss ich bewusst, ein Risiko einzugehen und ging zu drei Jugendlichen mittelamerikanischer Abstammung hinüber, die auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants neben ihrem Auto herumlungerten. Bevor ich weiter erzähle, etwas zur Vorgeschichte dieses Abends. In den vergangenen 4 Tagen hatte ich in den Bergen oberhalb von Palm Springs an einem Kongress teilgenommen, zu dem Männer zusammengekommen waren, um Lösungen für eine Reihe von alten und neuen Problemen zu finden. Die Teilnehmer waren Mitglieder jener noch relativ unbedeutenden Gruppierung, die von manchen als Männerbewegung bezeichnet wird. Wir waren uns einig, dass Amerika als Gegengift gegen seine Malaise, seine Ohnmacht und seine soziale Zerrüttung derzeit nichts dringlicher braucht als einen kräftigen Schuss starker, großmütiger, liebevoller, aufbauender, gesunder, männlicher Energie. Das ist ganz bei dem, was du eben gesagt hast. Auch sprachen wir immer wieder über die Bedeutung des Vaters, und zwar sowohl in einem archetypisch bildhaften als auch ganz praktischen Sinn. Jetzt auf dem Parkplatz näherte ich mich mit gemischten Gefühlen den 3 schwarzhaarigen und dunkelhäutigen jungen Männern. Na, wie geht's denn so, sagte ich ruhig. Ich muss zum Flughafen und bin schon spät dran. Taxis und Telefone haben mich im Stich gelassen. Was würdet ihr dafür verlangen, wenn ihr mich hinausfahrt? Sie sahen sich an. Einer der Jungen, der ein weißes T-Shirt trug, sagte zu dem anderen, der offenbar der Fahrer des Wagens war, Ey, die Chance sollst du dir nicht entgehen lassen, Mann. Der Fahrer zögerte. Ich sagte, nenn mir einen Preis, mit dem du klarkommst. Er sah mich direkt an. 10 Bucks, sagte er. Ich gebe dir 20. Mensch, lass uns das machen, sagte der Junge mit dem T-Shirt. Der Fahrer nickte und öffnete den Kofferraum. Sie können Ihren Koffer hier reinstellen. Nein, danke, antwortete ich, ohne zu zögern. Die Vorstellung, die drei Jungen könnten mich irgendwo am Highway ohne Koffer auf die Straße setzen, stand zu deutlich vor meinem inneren Auge. Ich nehme ihn lieber mit in den Wagen. Echt cool, sagte der Typ mit dem T-Shirt. Da war ich also und vertraute mein Leben jener positiv männlichen Energie an, von der oben in den Bergen so oft die Rede gewesen war. Der Fahrer fuhr auf die Straße, Richtung Osten. Der Flughafen liegt doch im Westen, Richtung Lincoln Avenue, schoss es mir durch den Kopf. Was jetzt? Doch dann machten wir einen Schwenk Richtung Süden und bogen bald darauf in einen Freeway ein. Ich wusste, dass ich vielleicht einen Fehler beging, aber ich zückte meine Brieftasche, zog einen 20er heraus und sagte zu dem Fahrer, hier, ich zahle schon mal. Der Fahrer nahm den Geldschein mit einem schlichten Danke entgegen. Jetzt sitze ich hier also bei euch im Auto, Jungs, sagte ich. Hoffe, dass ihr mich gut zum Flughafen bringt. T-Shirt, der auf dem Rücksitz neben mir saß, der Koffer zwischen uns, lächelte wissend und sagte, keine Sorge, Mann, wir sind gute Jungs. Ich nickte und zuckte mit den Achseln. Das will ich hoffen, weil ich sonst nämlich ganz schön in der Patsche sitze. Die drei lachten. Und dann sagte T-Shirt, woher kommen Sie denn? Baltimore, antwortete ich. Ah, da wo alles grün ist und so. Ich lächelte und nickte. Ja, und im Osten meinen Sie, dass Los Angeles das reinste Paradies ist. Nee, Mann, ziemlich rau hier, Mann. Ganz schön hart. T-Shirt war ganz offensichtlich der Wortführer meiner drei jungen Freunde. Sämtliche Fragen, die wir männerbewegten Typen dort oben in den Bergen diskutiert hatten, waren in diesem Wagen zum Greifen nah. Deshalb war es Zeit für einen Realitätstest. Wie alt seid ihr eigentlich, Jungs? Fragte ich. Sie waren 16 und 17. Sie gingen alle noch zur Schule und hatten Teilzeitjobs. T-Shirt und der Fahrer arbeiteten in einem Restaurant. Der stille junge Mann auf dem Beifahrersitz schwieg weiter. Und was ist mit den Gangs? Gibt's die an eurer Schule? Es gibt überall Gangs, Mann. Überall. Echt Wahnsinn. Und ihr seid in einer Gang? Fragte ich. Natürlich nicht, Mann. Warum nicht? Fragte ich. Weil das völlig hoffnungslos ist. Man bekommt nur eine Kugel in den Kopf. Ja, aber habt ihr denn da, wo ihr wohnt, überhaupt eine Chance außerhalb einer Gang? Keine Ahnung. Aber ich will mir die Zukunft auch nicht versauen. Ich will irgendwas machen. Und was ist der Unterschied zwischen euch und den Jungs, die zu einer Gang gehören? Keine Ahnung, Mann, wir wollen es einfach nicht. Gut, aber warum nicht? Warum seid ihr anders? Fragte ich ebenso freundlich wie hartnäckig. Keine Ahnung, Mann, keine Ahnung, wir haben halt Glück gehabt, schätze ich. Ich ließ die Frage eine Zeit lang im Raum stehen, dann bohrte ich weiter. Und was ist mit euren Vätern? Hast du zum Beispiel zu Hause einen Vater? Ja, habe ich, antwortete T-Shirt. Und was ist mit dir? Fragte ich den Fahrer. Ja, ich habe auch einen Vater. Und er wohnt auch bei euch? Ja, das tut er. Jetzt bekam endlich auch der Bursche auf dem Beifahrersitz den Mund auf. Ich habe auch einen Vater. Und was ist mit den Burschen in den Gangs? Haben die auch einen Vater, der bei ihnen zu Hause wohnt? Natürlich nicht, Mann. Keiner von denen. Dann macht es also einen Unterschied, ob man zu Hause einen Vater hat oder nicht, hakte ich nach. Aber klar, Mann, absolut. Und warum? Ließ ich nicht locker. Was für einen Unterschied macht es, ob man daheim einen Vater hat oder nicht? Ein Vater steht immer hinter einem und macht Druck, sorgt dafür, dass man nicht aus der Reihe tanzt. Ja, der sagt einem, wo es lang geht, pflichteten Fahrer und Beifahrer ihrem Freund bei. Dann brachten sie mich sicher genau dorthin, wo ich hin wollte. Der Fahrer fragte sogar, an welchem Terminal er mich absetzen könnte. Auf der Konferenz in den Bergen hatte ich 18 erstaunliche Männer kennengelernt. Ich bin ihnen für ihre Klugheit und ihren Einsatz, die Dinge zu verbessern, zutiefst dankbar. Aber die erstaunlichsten Männer, denen ich auf meiner Reise nach L.A. begegnet bin, waren die drei Teenager, Pablo, Juan und Richard. Erstaunlich deshalb, weil sie ungeachtet ihrer widrigen Lebensumstände bemüht waren, gut zu sein. Die Männer aber, denen ich am meisten zu Dank verpflichtet bin, habe ich persönlich nie kennengelernt. Die Väter der drei Jungen, denn diese Väter haben mich sicher zum Flughafen gebracht. Und wenn wir den nicht hatten, es gibt einen, dessen Arme weit auf sind für jeden Menschen. Er nennt sich Vater Gott. Und wenn du einen Knoten in deiner Brust hast bezüglich deines irdischen Vaters, lade ich dich ein, vielleicht nicht heute Morgen mehr, aber grundsätzlich lade ich dich ein, dich auf die Reise zu begeben, den aufzulösen und Gott kennenzulernen. Er kommt zu jedem deiner Fußballspiele, zu jedem deiner Referate. Jedes Mal, wenn Druck auf der Arbeit dich überfordern will. Er ist jedes Mal da, wenn es hart ist und auch jedes Mal, wenn es gut läuft. Und du hast die Wahl, ihn kennenzulernen oder es bleiben zu lassen. Und ich möchte uns als Gemeinschaft, Gemeinde heute Morgen einladen, noch ein letztes Mal aufzustehen. Und ich gebe die Gelegenheit, wie wir das an jedem Gottesdienst am Ende tun, dass wir Gott einladen in unser Leben. Wenn wir das gebetet haben, und ich möchte, dass das nur die beten, die das wollen. Worte. Jemand sagte mal, es wird nie mehr gelogen als in der Kirche beim Vater Unser. Ich vergebe so, vergib du mir so, wie ich vergeben habe. Ich war auf einer Beerdigung, da wurde das gebetet, wo zwei verfeindete Brüder standen. Es ist lächerlich, das zu beten, wenn man es nicht will und nicht glaubt. Aber wenn du das gebetet hast gleich und es das erste Mal für dich war, lade ich dich danach ein, nach vorne zu kommen. Zu mir, zu Birgit. Und wir haben noch eine Überraschung und möchten dich einfach segnen. Es ist uns wurscht, ob du zu uns wiederkommst. Wir sind nicht auf Mitgliederfang. Aber eines ist uns wichtig hier in unserer Gemeinde, dass wir Menschen die Wahrheit sagen, ob sie sie hören wollen, ob sie sie gut oder doof finden. Aber die Bibel sagt, dass wir uns hier entscheiden müssen. Und wenn du an Fasching jemals dieses bescheuerte Lied gesungen hast, wir kommen alle in den Himmel, ich sag dir heute, es ist gelogen. Im Himmel, in der Kirche und auch an vielen anderen Orten gibt es nur Freiwillige. Und man entscheidet sich dafür oder dagegen. Okay, wer beten möchte und wer Gott eine Chance geben möchte, wer Gott einladen will, sprich mir bitte Folgendes nach. Vater Gott, ich will dich kennenlernen und alles ausräumen, was zwischen dir und mir steht. Ich bitte dich heute um Vergebung, um den Müll, den ich gemacht habe, die Sünden, die ich getan habe. Verzeih mir, Gott, und hilf mir, dein Kind zu sein. Ich will dich kennen, dir folgen, von heute an, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Ist jemand da, der das ganz kühn zum ersten Mal gebetet hat und der einfach hierher nach vorne zu mir kommt? Ist einer so mutig, das zu sagen? Okay, vielleicht hat keiner die Entscheidung heute getroffen. Die Birgit und ich, wir bleiben einfach noch eine Weile da stehen. Wenn das Abschlusslied kommt, der Pastor irgendwie noch was Warmes sagt, um den Gottesdienst zu beenden. Und ich lade dich ein, geh nicht weg ohne unser zweites Geschenk vielleicht für heute und um dir ein bisschen helfen zu lassen auf deinem Start mit Gott. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu, er tröstet Sie und er hilft Ihnen aus jeder Krise Ihres Lebens. Außerdem haben Sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.